ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Gesche Joost.
Hallo, guten Morgen.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Morgen ist ein besonderer Tag für Sie und einen Tag vorher haben Sie es zu uns geschafft. Finde ich richtig gut, denn morgen treten Sie Ihr neues Amt an als Präsidentin des Goethe-Instituts. Aufgeregt?
Total. Also ja. Es ist ein ganz großartiger Tag. Mein Koffer ist unten in der Lobby schon und ich reise gleich weiter nach München. Und morgen ist der erste Amtstag und am Donnerstag ist die feierliche Amtsübergabe. Insofern ist es eine tolle Woche, um diesen Start beim Goethe-Institut auch gemeinsam zu feiern.
Sie sind ja schon Vizepräsidentin des Goethe-Instituts gewesen, also saßen da sicher schon in einigen Gremien und kennen die Institution auch schon. Aber was kommt denn da jetzt ab morgen auf Sie zu?
Das ist schon eine ganz andere Rolle. Also als Vizepräsidentin und als Präsidiumsmitglied, da bekommt man schon mit, was das Goethe-Institut politisch bewegt. Wir haben die Sparkurse mitbekommen, wir haben die Transformation mitbekommen und auch mitbestimmt. Aber als Präsidentin des Goethe-Instituts ist es schon, man ist eben eine neue Leitungsfigur auch und schon auch in der Aufgabe, auch nach außen stärker zu vertreten, was die Wichtigkeit des Goethe-Instituts ist. Und das ist schon auch meine Überzeugung, dass gerade in diesen so schwierigen Zeiten eigentlich die Arbeit des Goethe-Instituts wichtiger ist denn je. Und das überzeugend einmal darzustellen, besser zu erzählen, aber auch die Relevanz zu stärken. Das ist schon eine große Aufgabe, auf die ich aber auch richtig Bock habe.
Ja, da sprechen Sie ganz viel an, Frau Joost, weil Sie viele Menschen, glaube ich, da draußen wissen zwar, dass es das Goethe-Institut gibt, aber können sich gar nicht so richtig einen Reim drauf machen. Was machen die da eigentlich, abgesehen von den Sprachkursen? Werden wir gleich Licht reinbringen in diese Frage. Aber was genau sind denn jetzt Ihre Aufgaben? Also das operative Geschäft, das wird ja vom Generalsekretär geführt, den gibt es seit 2012. Johannes Ebert heißt er, ist übrigens ein Mann hier aus dem Land, Orientalist, Islamwissenschaftler. Wie unterscheidet sich jetzt Ihre Arbeit von Herrn Eberts Arbeit?
Genau, Herr Ebert macht das Operative, also er hat die ganze Organisation unter sich. Und meine Rolle ist, also in formalen Begriffen wäre es quasi die Aufsichtsratsvorsitzende. Also das Gremium, das Präsidium steuert eigentlich die Aufgaben des Vorstands im Sinne der großen Leitlinien. Also wo ist eigentlich so die große strategische Ausrichtung? Wir checken die Finanzen, dass irgendwie alles gut läuft. Und wir haben viel auch Interaktion und ich persönlich mit den politischen Akteuren, also auch mit den Haushaltspolitikern, die eben entscheiden müssen, wie viel Budget wir bekommen. Wir haben sehr engen Austausch mit dem Auswärtigen Amt. Die sitzen auch natürlich bei uns mit im Präsidium, aber auch mit dem Finanzministerium. Also schon eine sehr gesellschaftspolitische Aufgabe und eben eine schöne Aufgabe dazu, dass ich auch in Institute weltweit reisen kann und dort eben auch vor Ort einfach die Arbeit kennenlernen kann, unterstützen kann und da auch so, ja, so ein bisschen in die Praxis der Kulturpolitik einsteigen kann.
Mhm. Reisen, das wird jetzt auch Ihre Aufgabe sein. Also wo waren Sie denn zuletzt, in welchem Goethe-Institut haben Sie denn mal eine Visite gemacht, vielleicht als Vizepräsidentin schon?
Genau, das habe ich als Vizepräsidentin reist man eigentlich noch nicht, deswegen habe ich es privat quasi mit einem Urlaub verbunden. Das letzte Mal im März war ich in Hanoi, das war total großartig, da zu sehen. Ich hatte irgendwie, muss ich ehrlich sagen, so eine verklärte Vorstellung von, ach, Vietnam, irgendwie tolles, aufstrebendes Land. Irgendwie vielleicht auch, ja, hatte ich gedacht, das wäre eine einfachere kulturpolitische Aufgabe auch. Und dann habe ich den Institutsleiter vor Ort, den Oliver Brandt, kennengelernt und er sagte, dass Zensur ein Riesenthema ist. Also, dass sie Kulturveranstaltungen machen, auch zum Thema Nachhaltigkeit oder auch zum Thema so verschiedene Gesellschaftsmodelle, Demokratie. Und da sitzen dann, wie er sagte, die Männer mit den karierten Hemden im Publikum. Und dann weiß er ganz genau, das sind quasi die staatlichen Gewehrsmänner, die aufpassen, wie viel kritischer Inhalt dort eigentlich vermittelt wird. Und wenn wir da zu weit gehen, den Bogen überspannen, dann geht es schon in Richtung Schikane. Also dann muss man schon sehen, also dass man dann böse Briefe bekommt oder einfach Schwierigkeiten hat.
Also Vietnam, ein kommunistischer Staat, sehr, sehr stark natürlich geprägt von diesem schrecklichen Vietnamkrieg, 15 Jahre bis 1976, glaube ich, ging der. Und so sind die Menschen dort natürlich auch geprägt. Aber welche Art von Schikane erfährt man denn da? Also was machen denn die Männer mit den karierten Hemden?
Das geht dann wirklich ganz banal darum, dass man, wenn man irgendwelche Anträge stellt, dass man die dann 50 Mal ausdrücken muss und unterschreiben muss. Also so ganz wirklich Schikane. Und man merkt einfach, dass der politische Druck dann nicht nur auf uns, sondern auch auf die Kulturschaffenden wächst. Also dass man merkt, dass vielleicht eben auch bestimmte vietnamesische KünstlerInnen nicht mehr mit anderen ausländischen VertreterInnen zusammenkommen sollen. Also dann wird der Druck quasi darauf verteilt. Insofern müssen wir da schon sehr sensibel reagieren. Und was gleichzeitig aber toll an dieser Position dort ist, dass ganz viele Menschen dort Deutsch lernen wollen. Also wir haben zwei Institute, einmal in Ho Chi Minh City und in Hanoi. Und da werden wir wirklich überrannt mit Vietnamesinnen, die nach Deutschland kommen wollen, die Deutsch lernen wollen, die in unseren Bibliotheken dann irgendwie die deutschen Philosophen lesen. Also das ist eine ganz, ganz tolle Atmosphäre dort auch. Also es ist jetzt nicht nur quasi dieses Repressive, sondern es hat so eine Gesellschaft im Aufbruch auch, wo wir einfach ganz viel Freundschaften verbinden können. Und das ist toll zu sehen.
Morgen treten Sie Ihr Amt an, Frau Joost, und man merkt Ihnen heute schon die Faszination daran so richtig an. Wie wird man denn Goethe-Institutspräsidentin?
Das ist ganz interessant. Das ist eigentlich eine ganz normale Wahl. Also der Weg, den ich genommen habe, ist, ich bin erst Mitglied geworden, weil das Goethe-Institut ist ein Verein, also ein ganz normaler Verein, ein eingetragener Verein. Und das wichtigste Gremium ist die Mitgliederversammlung. Und da sind so ungefähr 30, ein paar mehr als 30 Personen aus dem öffentlichen Kulturleben, die dort hingewählt werden auch. Also der Verein besteht aus den Mitgliedern. Diese Mitglieder wiederum wählen das Präsidium. Und das ist dann quasi die kleine Vertretung und das ist der Aufsichtsrat und dann wählt eben das Präsidium seinen Präsidenten oder seine Präsidentin. Insofern gab es einen Prozess, dass verschiedene Kandidaten gescreent wurden. Ich habe mich dann ganz normal beworben und da gab es eine geheime Wahl und dann bin ich es geworden.
Aber wie kommt man denn für sowas überhaupt in Frage, Frau Joost? Also was muss man denn da mitbringen? Sie sind jetzt natürlich, Sie sind Designforscherin, das ist natürlich schon mal irgendwie Kultur, aber irgendwie Kultur, das ist ja vieles. Also wie kommt man denn dahin?
Ich glaube, die wichtigsten Kompetenzen, die man mitbringen muss, ist einmal, dass man Lust hat auch auf diese politische Arbeit. Das ist ja schon eine sehr gesellschaftspolitische Arbeit, dass man eben auch begreift, die Kulturpolitik ist die dritte Säule der Außenpolitik. Also es ist wirklich ein ganz wichtiges Instrument auch der deutschen Außenpolitik. Insofern hat es eine große politische Komponente. Dann geht es viel darum, eben auch gut erzählen zu können, nach außen repräsentieren zu können, was das Goethe-Institut macht und dann eben das Präsidium zu führen. Das ist eben diese Aufsichtsfunktion, dass man wirklich schaut, was ist eigentlich so die große strategische Linie, wo wollen wir das Goethe-Institut hin entwickeln, wo wollen wir in 10 Jahren stehen. Also das ist eigentlich so die große Kompetenz, die man mitbringen sollte und ich freue mich drauf.
Alle drei Komponenten bringen Sie tatsächlich mit. Wir wollen es auch gleich alles noch beleuchten. Fangen wir mal an vielleicht mit Ihrer kreativen Arbeit. Sie sind ja Designforscherin. Können Sie uns da mal kurz, also Sie sind haben eine Professur an der Universität der Künste in Berlin und leiten da ein Forschungslabor, das Design Research Lab. Und Ihr Thema, das sind digitale Technologien. Also Sie sind so eine sehr digital affine und das auch schon sehr lange. Also waren schon eine von den frühen. Wie kann ich mir Ihre Arbeit vorstellen?
Genau, ich habe in den 90er Jahren studiert, als das erste, als das Internet quasi anfing, wie man den Eindruck hatte, das gab erst die ersten Websites und ich habe wirklich angefangen, Websites zu programmieren. Das war so mein erster Einstieg ins digitale Design und habe das dann sehr stark weiterentwickelt. Heute geht es um KI. Also es ist wirklich, ich habe einmal die komplette Digitalisierungsreise mit durchgemacht und heute geht es darum zu schauen, was eigentlich aus diesen Versprechen der 90er Jahre übrig geblieben ist, dass das Internet alles irgendwie gerechter machen würde. Das Internet per se war ja eigentlich so die Vision, dass jeder jetzt Zugang zu Wissen hat und alles wird ganz einfach, alles ist irgendwie auch umsonst. Und das war ja so ein großes Heilsversprechen. Und wir haben halt in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemerkt, das ist nicht der Fall, sondern das Internet und auch KI macht vieles ungleicher und auch schwieriger und verzerrt auch vieles von unserer Wahrnehmung der Gesellschaft. Und das merke ich gerade im KI-Bereich. Also wir schauen uns sehr konkret diese Large Language Models an. Das sind ja diese quasi Sprachmaschinen, die hinter ChatGPT stehen. Ne? Also wenn man sagt, ChatGPT, schreibe mir mal eine Rede zum Antritt des Goethe-Instituts, dann ist dahinter halt ein Sprachmodell im Gange, was eben aufgrund von Wahrscheinlichkeiten mir Vorschläge macht. Und da gucken wir genau rein, was für Daten kommen denn da rein, was sind denn eigentlich so die vielleicht auch Vorurteile, die damit transportiert werden und wie kann man damit eigentlich ganz gut umgehen.
Sie machen sich jetzt verdächtig, Frau Joost. Da haben Sie Ihre Antrittsrede morgen etwa von ChatGPT verfasst.
Nee, aber was super spannend war, ich habe meine Rede verfasst und dann habe ich sie in ein Tool kopiert, was Notebook LM heißt, was gratis im Netz verfügbar ist. Und dann habe ich daraus einen Podcast generieren lassen, einen halbstündigen Podcast von zwei SprecherInnen, ein Mann, eine Frau, die sich eine halbe Stunde lang jetzt nicht ganz unintelligent über meine Rede unterhalten auf Englisch. Und das war schon erschütternd, dass man merkt, das funktioniert. Und dieser Podcast hat auch gleich automatisch quasi Werbepausen drin gehabt, dass ich den nutzen kann und da Werbeblöcke einstellen kann, dass ich das gleich mit finanzieren kann. Da dachte ich schon, da kommt echt was auf uns zu für die Spracharbeit, aber eben auch vielleicht für Rundfunk. Also das war schon krass, was solche Modelle können.
Gebürtige Norddeutsche, Designforscherin an der Universität in Berlin und ab morgen die neue Präsidentin des Goethe-Instituts in München. Bleiben wir noch mal kurz bei Ihrem Thema, das ist digitale Bildung. Sie haben vorhin über das Programmieren erzählt und was Sie noch nicht erzählt haben, ist, Sie haben auch mal so eine digitale Weste entwickelt, die smart ist und vernetzt. Und also Sie sind ein Digitalfreak, kann man so sagen, ne?
Ja.
Und Sie setzen sich dafür ein, dass Kinder schon in der Schule das Programmieren lernen. Warum ist das Ihrer Meinung nach wichtig?
Das ist total wichtig, weil Deutschland ja sehr stark zurückgefallen ist im Bereich der Digitalisierung. Das wissen inzwischen auch alle. Und dieses frühe Lernen mit digitalen Medien, nicht nur als Konsumentin umzugehen, also nicht nur eben zu wischen und zu klicken, sondern eben zu wissen, dass man es selber mitgestalten kann. Das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Und das war 2015, habe ich mit ein paar Freunden zusammen geschaut, was gibt es denn sonst so auch in Europa, vielleicht auch an Initiativen. Und damals war es in UK, in England so, da wurde ein kleiner Minicomputer verschenkt an alle Siebtklässler, der Microbit, so heißt er. Das ist so ein ganz kleines Ding, der ist so groß wie so eine Scheckkarte. Und damit haben die alle programmieren gelernt. Und dachte ich, Mensch, das müssen wir auch haben. Sowas brauchen wir auch in Deutschland, als Initiative, dass es mal losgeht. Und dann habe ich eben mit Freunden zusammen, haben uns hingesetzt und gesagt, naja, siebte Klasse ist ein bisschen spät, weil wir gerade besonders in Deutschland so ein Gender Gap haben, dass ganz häufig junge Mädchen ab dem Alter vielleicht von 11, 12 sagen, nee, Technik ist nichts für mich. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, ab der dritten Klasse wollen wir loslegen. Haben dann eine eigene Platine gebaut, also einen kleinen Minicomputer, Calliope heißt der, als Non-for-Profit, also als gemeinnützige Initiative, haben Spendengelder eingesammelt, haben das Ding selbst in Deutschland produziert und haben das jetzt in ganz Deutschland in die Schulklassen gebracht mit gratis Unterrichtsmaterial. Wir haben die LehrerInnen ausgebildet und es ist jetzt eine kleine Firma, wo ich jetzt nur als Gesellschafterin ein bisschen mit dabei bin. Aber das ist ein ganz großes Herzensprojekt gewesen, zu sagen, wir müssen die deutschen SchülerInnen fit machen.
Ja, also Sie haben vorhin erwähnt, für die Präsidentschaft des Goethe-Instituts muss man ein paar Dinge mitbringen, nämlich so eine Kulturaffinität, die haben Sie als Designforscherin, Sie haben gesagt, politische Vernetzungsmöglichkeiten sollte man haben, auch die bringen Sie mit, weil Sie vor knapp 10 Jahren, und da kommen wir jetzt wieder zum Digitalaffinen, in der Großen Koalition damals Internetbotschafterin der Bundesregierung für die Europäische Union waren. Jetzt gleichzeitig haben Sie gesagt, diese Digitalisierung, die läuft bei uns schleppend, gerade für Mädchen. Sie sind eine Frau aus dem MINT-Fach, haben an der Technischen Hochschule studiert. Ist es auch ein bisschen ein frustrierender Job gewesen, weil die Politik oft, weil der oft die Durchsetzungskraft für so einen digitalen Wandel dann wirklich am Ende fehlt?
Ja, man merkte schon, dass das viel Überzeugungsarbeit brauchte. Also das war wirklich vor 10 Jahren, haben zwar alle schon über Digitalisierung gesprochen, aber wir haben es eigentlich nur in den europäischen Nachbarländern gesehen, in Dänemark zum Beispiel oder auch in überhaupt in skandinavischen Ländern, aber auch in Polen. Da war Programmieren schon ganz früh Schulfach. Mhm. Und bei uns hat es bis jetzt gedauert, dass wirklich Informatik auch in den Schulen in den Unterricht reingekommen ist. Und da merkte man schon, dass auch auf der politischen Bühne das schwierig war. Es gibt ja bis heute kein Digitalisierungsministerium zum Beispiel, sondern es wird immer in allen Ressorts ein bisschen mitverhandelt. Aber ich habe den Eindruck, das reicht häufig nicht. Ja, wir sind ja immer noch auch beim Internetausbau, beim Glasfaserausbau hinterher. Aber auch diese Kompetenzentwicklung haben wir nicht gut hinbekommen. Und das merkt man heute, rächt sich das so, dass wir eben vor 10 Jahren, glaube ich, da nicht mit genug Durchschlagskraft voll auf digital gesetzt haben.
Sie waren in Peer Steinbrücks Schattenkabinett damals, 2013, und hatten auch so ein bisschen schon im Blick, Digitalministerin zu werden. Aber dann ist nichts draus geworden. Also warum kommen wir da nicht weiter an der Stelle?
Ja, ich glaube, es ist zum einen haben wir große Bedenken in Richtung Datenschutz. Das ist eine sehr, ja, auch eine deutsche singuläre Haltung. Da haben wir große Sorgen, was eben mit unseren Daten passiert. Das ist zum Teil berechtigt, ganz klar. Aber zum Teil haben wir, glaube ich, inzwischen ja so hohe Hürden aufgebaut, auch zum Beispiel in der digitalen Medizin oder bei den Patientenakten, dass es einfach sehr, sehr lang dauert, bis wir etwas umgesetzt haben. Und ich glaube, das ist etwas, was eigentlich für den Bürger, für die Bürgerin ganz viel Mehrwerte bieten kann. Also ich glaube auch diese Patientenakte, wenn ich einfach digital auch weiß, was ist so meine Krankengeschichte und das einfach auch weiterreichen kann mit meinem Einverständnis an andere Fachärzte, das wäre einfach schon total prima.
Sie übernehmen da ein sogenanntes Ehrenamt. Jetzt haben wir aber gerade gehört, was Sie alles machen. Sie sind Professorin, Sie waren in der Politik schon aktiv, Sie waren schon Digitalbotschafterin. Jetzt bekommen Sie beim Goethe-Institut kein Gehalt, nur eine Aufwandsentschädigung, machen aber ziemlich viel Arbeit. Also man sagt, 200 Tage im Jahr sind Sie damit beschäftigt. Ja, wie kriegt man sowas denn unter einen Hut?
Ja, mein Kalender ist ziemlich voll, das muss ich schon sagen. Also es ist eine Konstruktion, die ja so erdacht wurde. Bisher waren die PräsidentInnen eher jenseits ihres aktiven Berufslebens. Also sie waren häufig ältere Semester und ich bin jetzt die Erste, die eben noch aktiv einen Beruf ausübt. Und ich habe es einfach extrem fokussiert, ne? Total zusammengestrichen. Also ich habe meine Professur an der ODK und meine Studierenden sind mir natürlich auch eine Herzensangelegenheit. Und ich komme auch gerade wieder aus Berlin. Da hatte ich Freitag irgendwie den ganzen Tag Prüfungen bis abends um 19 Uhr. Also das geht schon. Ordentlich, ja, der Kalender muss gut organisiert sein, ja. Aber das muss ich miteinander jetzt verheiraten.
Ja, das stimmt, das ist natürlich die eine Komponente, aber die andere ist so eine strukturelle. Ihre Vorgängerin Carola Lenz, die hat nicht verlängert, weil sie, ich zitiere jetzt, eine verantwortungsvolle Ausführung mit den zeitlichen Anforderungen einer Forschungstätigkeit, ist ja bei Ihnen nicht anders, für nicht vereinbar hielt. Wie wollen Sie das denn jetzt schaffen? Mhm. Also wäre es nicht besser, dieses Amt als hauptberufliche Position zu machen, weil das Goethe-Institut ist ja nicht irgendeine Organisation. Mhm.
Also ich gucke es mir jetzt mal an. Mal sehen, wie ich jetzt so das erste Jahr gestalten kann. Ich glaube, die Wichtigkeit ist ganz klar von dieser Position. Insofern habe ich da auch meine klare Priorität. Insgesamt, was da deutlich wird, dass die Carola Lenz nur 4 Jahre gemacht hat, ist sicherlich, dass eben viele von diesen Ämtern eben auch eine extreme Beanspruchung mit sich bringen. Wenn wir eben an Kevin Kühnert denken auch. Also diese Gefahr schon auch, dass Leute ausbrennen und dass sie vielleicht auch sich nicht mehr abgrenzen können von all diesen Aufgaben, die auf sie zukommen. Das finde ich eine sehr reale. Und da bin ich aber mit mir sehr im Reinen. Also ich habe immer sehr gute Grenzen auch für mein persönliches Pensum. Ich bin irgendwie extrem zwar durchgetaktet, aber ich bin immer um 11 im Bett. Also das ist so eine goldene Regel. Mein Wochenende ist immer frei. Also ich brauche da schon auch so meine...
Ihr Wochenende ist immer frei?
Ja, eigentlich schon. Das. Ja, ist nicht schlecht, oder? Also doch, eigentlich muss ich sagen, Wochenenden sind mir heilig. Gut, gestern bin ich nach Stuttgart gereist, um hier heute da zu sein.
Da aber es ist schon die erste Ausnahme.
Genau, ja, das stimmt. Ja. Aber das ist schon...
Finden sich bestimmt noch ein paar mehr, wenn ich jetzt nachfrage, Frau Jost.
Ja,
kann ich mir nämlich nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Also bisher war es immer so. Mal schauen, wie durchhalten kann. Ja. Ich glaube, man braucht sowas. Man braucht so Routinen, dass man weiß, irgendwie, was sind meine Kräfte und wie kann ich damit haushalten.
Jetzt ist ja das Goethe-Institut weltweit aufgestellt und die Aufgaben da unterschiedlich verteilt. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie funktioniert da die Arbeit? Was macht das Goethe-Institut ganz genau? Also Sprachkurse haben wir schon gesagt, aber jetzt kommt ja dieser große Begriff und Sprachkurse wissen, glaube ich, auch alle, Informationsvermittlung im Ausland. Was bedeutet das?
Das ist, dass wir ganz klar mit unseren Websites, mit unseren digitalen Angeboten, aber auch mit unseren Bibliotheken in der Welt unterwegs sind. Das kann man sich zum Beispiel so vorstellen. Ich war jetzt im Oktober, bin ich mit der Regierungskonsultation, mit dem Kabinett von Olaf Scholz und Habeck war dabei und die Baerbock war dabei und viele andere sind wir nach Indien gefahren und haben uns vor Ort das Goethe-Institut angeschaut. Und da habe ich mit einem Kulturschaffenden gesprochen, der zum Beispiel Deutschland durch das Goethe-Institut kennengelernt hat und in der Bibliothek in den 90er Jahren angefangen hat, die deutschen Philosophen zu lesen. Und das ist so Teil unserer Informationsarbeit, dass man eben auch ein komplexes, vielfältiges Deutschlandbild vermittelt, unter anderem durch Filmreihen, die wir dort vor Ort anbieten. Der hat dann eben auch dadurch den deutschen Film kennengelernt, ist inzwischen selbst Filmemacher und ist eben ein großer Freund Deutschlands. Und er hat sich dadurch auch befähigt gefühlt, auch in einem Indien, was heute sehr stark auch durch hindu-nationalistische Tendenzen geprägt ist, also wo auch die Räume enger werden, wo man auch merkt, dass die Demokratie schon auch stark angegriffen wird, da hat er sehr stark aus dieser Informationsarbeit eigentlich Kraft schöpfen können für auch einen vielfältigen und offenen kulturellen Ansatz. Und das ist, glaube ich, so ein Ziel von der Informationsarbeit, die wir machen mit eben diesen vielfältigen, auch digitalen Angeboten, mit solchen gemeinsamen Kulturveranstaltungen, die wir weltweit machen.
Sie sind ja dem Auswärtigen Amt angegliedert. Man sagt ja immer, das ist so eine Kulturdiplomatie, die da irgendwie stattfindet. Das ist natürlich auch was sehr Elitäres. Wie kann ich mir das denn vorstellen, so ein Goethe-Institut? Also was für Menschen arbeiten da? Sind es ganz normale Menschen oder sind es doch elitäre Diplomatinnen und Diplomaten?
Also die ich bisher kennenlernen durfte, waren ganz häufig auch sehr viele junge Menschen, auch viele junge Frauen, die unglaublich leidenschaftlich bei der Sache sind. Und das finde ich ganz toll. Also die leben das Goethe-Institut. Ne? Das ist nicht ein Job, sondern das ist wirklich eine Lebensaufgabe. Und das spiegelt sich auch bei den Rückmeldungen, wenn ich eben mit Menschen zusammentreffe, die das Goethe-Institut erlebt haben als SprachschülerInnen oder in der Kulturförderung. Das ist nicht so, ich war bei Goethe, sondern die erzählen erzählen, wie stark das einen Unterschied in ihrem Leben gemacht hat. Die sind wirklich, auch mit Leidenschaft erzählen sie mir, das Goethe-Institut, das hat meine Karriere verändert, das hat mein Leben verändert. Ich habe dort beim Sprachkurs vielleicht meinen Mann kennengelernt und wir sind zusammen nach Deutschland gegangen. Also das, da wirklich macht es einen Unterschied in dem, was wir vor Ort machen. Und das zeigt sich auch in den Biografien, auch von den unseren Goethe-InstitutsleiterInnen. Die rotieren immer, also die sind immer meistens so 4 Jahre an einem Ort und ziehen dann weiter in der Welt und sehen insofern auch die ganze Welt. Und ich habe bei vielen auch den Eindruck gehabt, das macht sie ein Stück weit auch demütig. Also die, wenn sie zum Beispiel kurz nach Fall des Eisernen Vorhangs zum Beispiel in den baltischen Staaten unterwegs waren und dann die nächste Station vielleicht in einem osteuropäischen Land hatten und dann irgendwann zurück nach München in die Zentrale kommen, was die für Geschichten erzählen können, wie sich die Welt verändert hat, das finde ich total bewundernswert, einfach was die da geleistet haben.
Wir haben gerade schon drüber gesprochen, was das Goethe-Institut alles macht. Aber wie kann ich mir so ein Goethe-Institut vorstellen? Sie sind ja sehr unterschiedlich. Die können ja so ganz prunkvoll sein. Ja, wird ja auch manchmal kritisiert, so, zu prunkvoll alles im Ausland, fast wie so eine Botschaft. Manchmal sind das aber auch so ganz einfache Hinterhofbüros. Ja, also Goethe ist nicht gleich Goethe.
Ja, ist total unterschiedlich. Es hat immer so ein bisschen historische Gründe, ne? Wie ist es da aufgestellt und gewachsen? Und genau, apropos prunkvoll, in Washington hatten wir haben wir noch ein sehr, sehr schönes, großes Goethe-Institut eben im Zentrum auch der politischen USA. Und das werden wir schließen, genau aus diesen Gründen, weil es eben auch zu teuer ist. Hm. Und öffnen werden wir in der Mitte des Landes. Also die USA ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns, gerade jetzt nach der Trump-Wahl, dass wir da die Verbindungen behalten und offen halten. Aber menschlich näher, sozusagen näher an die Menschen ranrücken, auch in der Mitte des Landes und da auch einfach die Realitäten besser mitbekommen. Weil bisher waren wir nur an den Küstenstädten und in den Metropolen präsent und einfach ein bisschen stärker auch im Landesinneren auch zu begreifen, was da auch der Blick auf die USA ist und auch auf Deutschland, das ist schon so eine wichtige Herausforderung. Und insofern gibt es da ganz unterschiedliche Formate quasi von Zentren.
Kann man an dem Beispiel ganz gut herausstellen, USA, da hat ja jetzt diese Wahl stattgefunden, Donald Trump heißt der neue Präsident. Der ist Deutschland gegenüber kritisch und ist dann so ein Goethe-Institut umso wichtiger und vor allem, was es macht in den USA in Zeiten, in denen ein Präsident dann kritisch Deutschland gegenübersteht und sein neuer Berater Elon Musk auch gerne mal regelmäßig gegen Deutschland jetzt gerade ätzt auf seiner Plattform X.
Ja, das ist genau der richtige Punkt. Und da kann man halt mit den Botschaften oder mit den Regierungskanälen nur ganz bestimmte Themen eben auf diplomatischer Ebene verhandeln. Und ganz andere können wir als Goethe-Institut verhandeln. Wir haben da ganz jahrzehntelange Freundschaften. Und zum Beispiel so etwas wie Fake News gegen den Klimawandel. Das ist schon ein ziemlicher Schocker für uns gewesen, dass das so salonfähig geworden ist. Und dass man da in unseren Netzwerken auch Veranstaltungen macht, die mit wissenschaftlicher Expertise auch argumentieren, was Klimawandel bedeutet. Oder die auch immer mittransportieren, wofür wir eigentlich in einer offenen Gesellschaft stehen in Deutschland. Und die ist eben gegen Sexismus und gegen Rassismus, was im Wahlkampf so eine wichtige Rolle gespielt hat, was für uns so schockierend war. Und da können wir darauf aufbauen, was wir für Partnerschaften vor Ort haben und das eben auch gemeinsam ja auch erlebbar machen, was es bedeutet, in Deutschland zu leben, was wir für eine Gesellschaftsvorstellung haben und was es eben auch, ja, was die Freiheit eigentlich bedeutet. Das ist, glaube ich, sowas, was so substanziell ist, wo wir viele zivilgesellschaftliche Akteure, KünstlerInnen kennen in den USA, die ähnlicher Meinung sind.
Wenn ich daran denke, also so Goethe-Institute als eine Art Kulturbotschaft, dann sind ja die Menschen wirklich auch ganz wichtig, die da sitzen in diesen Botschaften. Die sind ja dann das Stück Deutschland, das für die Menschen dort auch zugänglich ist, gerade in so schwierigen Ländern. Dass die USA jetzt ein Aufgabengebiet sind, das war wahrscheinlich früher nicht so eine ausgeprägte Strategie. Also wo führt denn Ihre Strategie hin bei den Goethe-Instituten? Wo entscheiden Sie denn jetzt zum Beispiel, da machen wir zu, weil wir sparen müssen und dort machen wir vielleicht auf? Es wird ja auch neue Goethe-Institute jetzt geben. Wo haben Sie da Ihren Schwerpunkt?
Das ist genau richtig. Wir schauen gerade auf die Landkarte und machen das immer wieder und schauen, wo sind eigentlich Gesellschaften gerade im Umbruch. Ein Beispiel, was wir jetzt auch aus den Nachrichten der letzten Wochen gemerkt haben, die Republik Moldau. Da waren ja die Wahlen 50-50. Ne? Da war ja wirklich die Wahl auf Messerschneide, ob sich die Republik Moldau Richtung Europa orientieren wird oder eher in Richtung Russland. Und da haben wir bisher nur ein kleines Zentrum. Immerhin haben wir schon mal ein Zentrum, aber kein sozusagen großes Goethe-Institut. Also insofern ist Osteuropa und auch Zentraleuropa Zentralasien ganz wichtig. Also wir werden ein nächstes Institut in Armenien aufbauen und ein nächstes in Kirgisien. Mhm. Und in Kirgisien werden wir ein deutsch-französisches Institut aufbauen. Das heißt auch nicht nur quasi Deutschland zu repräsentieren, sondern Europa. Und das sind Länder und Gesellschaften, die sich gerade entwickeln und wo wirklich auf Messerschneider auch stehen wird, in welche Richtung wollen sie sich orientieren. Also werden sie auch die westlichen Werte mit in ihre Demokratien aufnehmen oder wird es doch vielleicht eher eine Rückbesinnung auf den starken Partner Russland sein? Und da kann Kulturpolitik eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen.
Aber was ist denn, wenn wir gerade über Russland reden, was ist denn mit, gerade weil ich sehe ja, das ist nicht nur Kulturpolitik, die Sie da machen, sondern auch ein Stück weit Außenpolitik irgendwie. Also weil Sie denken, müssen damit strategisch denken. Also das komplett zu trennen ist wahrscheinlich nicht möglich. Aber was machen Sie denn gerade mit so Goethe-Instituten in schwierigen Ländern, wie jetzt, wo sich die Verhältnisse verändert haben? Sagen wir mal in Damaskus oder in Moskau oder in Kabul?
Moskau war ganz schwierig. Da wurden wir quasi des Landes verwiesen. Also das Goethe-Institut vor Ort besteht noch, aber eben nur mit den Lokalbeschäftigten, also mit eben unseren russischen Mitarbeitenden. Alle Deutschen wurden aus dem Land geworfen sozusagen. Insofern halten wir da offen einigermaßen, aber können überhaupt gar keine Arbeit machen. In der Ukraine ist es anders, da haben wir immer offen gehabt. Also auch nach dem russischen Angriffskrieg, wir haben jeden Tag die Pforten geöffnet. Und das bedeutet halt, dass wir den Sprachunterricht aus dem Luftschutzbunker machen. Also es ist wirklich extrem, was die Mitarbeitenden da vor Ort leisten. Und das ist schon wichtig zu verstehen. Wir operieren auch in Krisengebieten und Krisensituationen. Und wir müssen auch immer wieder da die deutsche Position erklären und stark machen, dass wir eben ein vertrauensvoller Partner sind und dass wir auch, wenn es schwierig wird, wie in der Ukraine, vor Ort sind und dann eben auch mit der Zivilgesellschaft da zusammenarbeiten und die stärken.
Das Goethe-Institut, das muss sparen, darüber haben wir auch schon gesprochen, und ungefähr 10% des Gesamtbudgets von 400 Millionen Euro pro Jahr, davon sind 230 Millionen Steuergeld, die sollen umgeschichtet werden und einige Standorte sind ja auch schon geschlossen worden. Welche Akzente kann man denn in so einer Sparzeit, gespart werden muss ja gerade überall, überhaupt setzen?
Ja, es klingt so ein bisschen wie die Quadratur des Kreises, weil eigentlich in der heutigen Zeit müssen wir noch viel relevanter werden und eigentlich ausbauen und gleichzeitig sparen. Das Gute ist, wir haben schon angefangen, also wir haben vor 2 Jahren den Reformprozess schon gestartet und eben genau diese Institute schließen müssen. Wir haben in der Zentrale schon massiv gespart und Strukturen verschlankt. Wir haben die Regionalstruktur neu sortiert, sodass sie auch schlagkräftiger und kleiner ist. Insofern haben wir da schon vieles auf den Weg gebracht. Das nächste wird sein, auch bei den Deutschkursen nochmal zu schauen, was macht man eigentlich im Digitalen, was macht man im Physischen und wie können wir da auch unsere Reichweite verstärken, auch durch digitale Prüfungen. Das wird gerade pilotiert. Also insofern ist die Digitalisierung auch so eine Maßnahme, wo wir uns eine Reichweitenerweiterung wünschen. Aber gleichzeitig, man merkt schon, dass also mehr sparen wird, das geht dann total an die Substanz. Also dann können wir unsere Arbeit und unsere Aufgabe auch nicht mehr wirklich erfüllen. Das ist jetzt schon das Tal der Tränen.
Genau, also ich habe jetzt rausgehört, raus aus den Immobilienkosten, Fixkosten rein in so eine inhaltliche Arbeit. Sie haben gesagt, Dezentralisierung, Ihre Zentrale ist in München. Wie stellen Sie denn sicher, dass jetzt Geld in die richtigen Kanäle zum Beispiel fließt? Weil wir haben jetzt hier auch schon kritische Stimmen der SWR1-Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel Andreas Glöckner schreibt, der sagt, ist es denn wirklich so wichtig, hunderte Millionen Euro Steuergelder im Ausland zu versenken, sagt er.
Ja, das ist sehr, sehr wichtig und es wird nämlich nicht versenkt, sondern die Regionen können selber eben auch größtenteils ihre Finanzen koordinieren und wir haben Eigenmittel, die wir einwerben, also es sind eben 230 oder 220 Millionen Steuergelder. Wir haben durch den Sprachkursbetrieb, nehmen wir selbst ein, also wir generieren dadurch selbst Einnahmen von 100 Millionen. Also insofern sind wir schon auch volkswirtschaftlich, betriebswirtschaftlich unterwegs. Das Wichtige ist, dass klar wird, dass es eben Kultur, Außenpolitik quasi ist. Also da geht es nicht nur um Förderung, sondern auch um ein Deutschlandbild zu vermitteln, dass wir vermitteln, was sind eigentlich Freundschaften mit Deutschland wert, was bedeutet es, in einer liberalen Demokratie zu leben und gleichzeitig aber auch ganz klar Fachkräfte anzuwerben. Also das ist auch ein ganz klares Ziel von uns und das machen wir eben zum Beispiel in Indien mit 170.000 Sprachprüfungen jährlich. Das ist eine ganz klare Vorbereitung für Menschen, die aus Indien zu uns nach Deutschland kommen wollen und hier als Pflegekräfte, als IT-SpezialistInnen arbeiten zu wollen. Also das ist auch eine Säule unserer Arbeit, die sehr klar auf den Arbeitsmarkt auch hier zielt.
Wenn Sie solche Fragen hören, wie jetzt von Andreas Glöckner, dann kommt Ihnen da manchmal der Gedanke, vielleicht fehlt da so ein bisschen die Kenntnis auch, die Akzeptanz auch in der Bevölkerung, dass man überhaupt weiß, was macht dieses Goethe-Institut überhaupt? Ich glaube, Sprachkurse, das ist ja unbenommen, die Zertifikate sind anerkannt und wichtig auch fürs Ausland. Aber darüber hinaus, dieser Begriff der Kulturvermittlung, der scheint irgendwie schwer zu sein.
Glaube ich auch. Ich glaube, es wurde sehr lange auch als selbstverständlich wahrgenommen, dass es ein Goethe-Institut geben muss. Und das denke ich natürlich auch. Aber ich finde schon, dass wir besser erklären müssen auch, was wir international im Ausland machen und wie wichtig auch diese deutsche Positionierung ist. Vielleicht mal so ein bisschen zum Vergleich, wenn man schaut, was China macht, die haben ja diese neue Seidenstraße so als politisches Ziel ausgerufen und die investieren massiv auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch in Lateinamerika in Infrastruktur. Die machen auch Künstleraustauschprogramme und Stipendien. Also die haben ein massives Interesse und investieren da viel, viel, viel mehr als jetzt so ein kleines Goethe-Institut. Und da müssen wir schon auch als Deutschland und als Europa schauen, was wollen wir dem eigentlich entgegensetzen? Und wir müssen dem etwas entgegensetzen, weil ansonsten wirklich dieser chinesische Einfluss gerade in den Ländern des globalen Südens ein massiver ist. Und wir wollen ja schon auch transportieren, dass es toll ist, eine gute Idee ist, demokratisch zu sein und in einer offenen und liberalen Gesellschaft zu leben. Und das ist nicht mehr selbstverständlich. Und ich glaube, da müssen wir uns stärker anstrengen und stärker auch diese Relevanz auch dieser Arbeit des Goethe-Instituts kommunizieren und aber auch die Relevanz selbst erhöhen.
Da kam eine kurze Frage von Norbert Sebastian, SWR1-Hörer, der fragte, wir haben nämlich vorhin darüber gesprochen, das Goethe-Institut, das in der Mitte der USA entstehen soll. Wo denn genau, fragt er?
Das wissen wir leider noch nicht. Leider ist die Herausforderung jetzt gerade auch durch den Zusammenbruch der Ampelregierung, dass wir gar keinen Haushalt haben, dass wir nur einen vorläufigen Haushalt haben. Insofern müssen wir jetzt sowieso schauen in diesem Jahr, wann eben ein fester Haushalt stehen wird, mit dem wir dann wieder verlässlich planen können. Insofern haben wir da einige Unsicherheit gerade. Aber es ist klar, dass wir eben in den Ländern, die natürlich auch zum Beispiel sehr klar für Trump gestimmt haben, wo vielleicht auch andere Wahrnehmungen davon, wie man in einer Gesellschaft zusammenleben sollte, die bestehen. Da müssen wir hin. Also wir müssen dahin, wo es brodelt und wo wir vielleicht auch andere Realitäten mal mitbekommen, die eben nicht in New York oder in San Francisco gelebt werden.
Also ist das jetzt auch ein Wechsel in der Strategie, weil Sie ja vorhin eher dargestellt haben, dass Sie eher in Richtung Asien und Vorderasien und so weiter Schwerpunkte setzen. Muss man jetzt da nochmal umdenken und doch sagen, wir müssen ein bisschen mehr vielleicht auch anderswo tätig werden?
Wir müssen sehr agil sein in der Planung. Also das ist sehr richtig. Also wir können nicht jetzt eine 10-Jahres-Planung machen, sondern müssen wirklich eher schauen, was sind auch gerade die aktuellen Entwicklungen. Weil wir haben es ja einfach gesehen, wie schnell sich die Ereignisse überschlagen und wie wichtig auch es ist, weil der Gegenwind so hart wird. Ne? Das ist ja nicht mehr eine Selbstverständlichkeit. Das transatlantische Verhältnis ist so, so wichtig für Deutschland und für Europa. Und da müssen wir jetzt wirklich massiv auch zusammenstehen und zusammenhalten und sagen, wie können wir da auch eine gemeinsame Außenpolitik und Kultur und Bildungspolitik gestalten.
Ja, und das alles in geopolitischen Zeiten, die sehr stark in der Veränderung begriffen sind. Und jetzt ist die Bundesregierung auch noch auseinandergebrochen, Sie haben es gesagt. Also wie verheerend ist denn das für Sie? Ich nehme es schon mal so ein bisschen vorweg, dass wir jetzt da gerade eine Budgetunsicherheit auch haben. Also es betrifft ja nicht nur Sie, es betrifft alle, weil wir haben keinen Bundeshaushalt für 2025.
Das ist wirklich ein denkbar schlechtes Timing auch. Also das muss man schon sagen. Also diese deutsche Unsicherheit jetzt fürs Budget ist es schwierig für uns. Wir müssen damit auf Sicht planen und erstmal mit vorläufigen Budgets arbeiten. Aber als Zeichen nach außen ist es auch gerade denkbar schlecht. Also jetzt gerade, wo solche großen politischen Entscheidungen auch getroffen werden, wo in den USA eben die neue Trump-Administration gerade startet und wo wir jetzt auch so die letzten Zeichen, jetzt heute haben wir gerade gehört in den Nachrichten, dass Biden jetzt eben nochmal auch die Russlandpolitik ein Stück weit geändert hat, eben durch auch nochmal eine andere Militärpolitik. Das sind schon sehr, sehr geopolitisch wichtige Entscheidungen. Und da als Deutschland nicht gerade stark und auf der Höhe zu sein, ist schon schwierig. Insofern wünsche ich mir sehr, sehr schnell eine neue, stabile Regierung mit demokratischen Parteien, mit denen wir auch dann gemeinsam wieder planen können, was wollen wir in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik eigentlich gemeinsam auf die Straße bringen.
Das Goethe-Institut ist die wichtigste Institution der auswärtigen Kulturpolitik. Das ist ein Zitat von Ihnen und Ihre Vorgängerin Carola Lenz, die hat auch auf die Eigenständigkeit der Kulturarbeit gepocht, hingewiesen und vor zu viel Einflussnahme durch die Politik gewarnt. So, jetzt sind Sie ja am Auswärtigen Amt dran. Wie schaffen Sie das denn oder wie ist es überhaupt machbar, sich politischem Einfluss gleichzeitig zu entziehen, aber gleichzeitig zu sagen, wir üben politischen Einfluss aus?
Das ist ein ganz wichtiges Spannungsfeld und das ist auch wirklich eine Besonderheit dieser deutschen Kulturinstitution. Wir sind ein unabhängiger Verein, das ist ganz klar. Das heißt, wir machen unsere eigene Programmarbeit. Die Zuwendungen, die wir vom Auswärtigen Amt bekommen, sind an eine Zielvereinbarung geknüpft. Das heißt, wir setzen uns zusammen und sagen, was wollen wir zusammen machen? Und das Goethe-Institut hat natürlich seine eigenen Werte, für die es steht, für seine eigenen demokratischen und liberalen Werte. Und das, was wir gemeinsam über diese Zielvereinbarung umsetzen können, das werden wir auch tun. Das ist in Frankreich zum Beispiel anders. Das Institut Français ist wirklich also quasi eine Behörde der Regierung. Und das ist schon sehr viel enger dann. Für uns ist es wichtig, unabhängig zu sein, weil wir dann international in den verschiedenen Ländern auch als unabhängige Organisation wahrgenommen werden. Das heißt, wir sind eben nicht die Botschaft. Und deswegen spricht man auch anders mit uns, auch viel vertrauensvoller. Insofern können wir auch häufig eine unabhängige Position einnehmen, die sehr viel mehr Verständnis fördert und sehr viel einen offeneren Dialog auch und offenere Kritik auch mit sich bringt, die wichtig ist, dass wir die begreifen auch, wie Deutschland in der Welt gesehen wird.
Was tun Sie denn zum Beispiel? Sie kommen ja jetzt wirklich in schwierige Zeiten rein, wenn jetzt bei der Bundestagswahl vielleicht auch ein Ergebnis kommt, in dem man gesagt wird, das, was Sie gerade beschrieben haben als zentrale Werte des Goethe-Instituts, das sind nicht mehr unsere zentralen Werte, Demokratie, Meinungsfreiheit, Liberalität, wie Sie es genannt haben. Wie würde denn ein Goethe-Institut auf so eine Gemengelage reagieren können und müssen?
Das würde sehr, sehr schwierig werden. Also klar ist, dass wir als eingetragener Verein unsere eigene Programmatik auch umsetzen können. Dann würde aber die Frage sich stellen, also wenn wir mit den Werten einer neuen Bundesregierung, die vielleicht eben rechtspopulistisch wäre, ob wir mit denen noch eine Zielvereinbarung treffen würden und ob wir die denn noch vertreten könnten. Also das müssten wir uns ganz genau anschauen, inwieweit man da etwas gemeinsam machen könnte. Ich möchte mir das Szenario nicht ausmalen, aber trotzdem müssen wir uns ja auch darauf vorbereiten, zu wissen, auch wie wichtig gerade in solchen Zeiten auch diese Unabhängigkeit ist. Und das ist eigentlich sehr spannend, weil das Goethe-Institut wurde 1951 gegründet. Da gab es gerade erst ganz frisch die Bundesrepublik. Ja, das wurde 1949 wurde gerade erst das Grundgesetz verabschiedet. Und damals, nach diesem Zusammenbruch des Naziregimes, wurde eben das Goethe-Institut als unabhängiges Institut gegründet. Und genau aus diesen Gründen. Und ich glaube, da wieder zurückzudenken, wie war es eigentlich damals, zu sagen, wir brauchen eine unabhängige Institution, die das ein Deutschlandbild, aber auch deutsche Sprache in die Welt hinein vermittelt und zurück auch holt, wie wird eigentlich Deutschland gesehen. Diesen Gründungsgedanken finde ich da sehr, sehr wichtig und sehr auch leitend für unsere Arbeit auch in schwierigen Zeiten.
Der Bundestag, Frau Joost, der fordert schon länger ein Zukunftskonzept für das Goethe-Institut. Das hat Ihre Vorgängerin jetzt nicht mehr angepackt. Das kommt jetzt auf Sie zu. Was genau wollen Sie denn da reinschreiben in dieses Konzept?
Also das Zukunftskonzept, wir sind eigentlich schon mittendrin in der Umsetzung. Zum einen geht es wirklich darum, das Netzwerk nochmal durchzuschauen, wo müssen wir zusätzlich eigentlich Präsenzen aufbauen, die geopolitisch wichtig sind. Da kommt unter anderem auch der afrikanische Kontinent wieder bei uns in den Blick oder auch Lateinamerika, wo eben andere Mächte, wir hatten es kurz angesprochen, China zum Beispiel eine Expansionspolitik durchsetzt mit der neuen Seidenstraße und wir schon überlegen müssen, ne, was können wir da mit Goethe-Instituten und mit einer gemeinsamen auch europäischen Kulturpolitik und Außenpolitik eigentlich entwickeln. Also das ist wirklich so strategisch aufs Netzwerk gucken. Das ist das eine. Zweite, Digitalisierung. Das ist natürlich auch eins meiner Herzensthemen. Wie können wir Reichweite ausbauen durch Digitalisierung? Einmal im Sprachkursbereich. Wir haben jetzt die ersten digitalen Sprachprüfungen auch pilotiert. Mhm. Wir haben auch Sprachunterricht digitalisiert. Also da auch zu schauen, was passiert physisch, was passiert im Digitalen. Das dritte ist Kooperation. Das ist mir auch total wichtig, zu sagen, wir haben nicht nur eine deutsche Perspektive auf die Kulturpolitik, sondern eine europäische. Also die Zusammenarbeit mit dem Institut Français zum Beispiel oder auch mit dem British Council, dass wir gemeinsam unsere europäischen Interessen vertreten, weil es eben keine Selbstverständlichkeiten mehr gibt und dass diese Idee auch von liberalen Demokratien müssen wir gemeinsam nach außen vertreten und nicht sagen, naja, die sind immer ein bisschen anders, die Franzosen, sondern der Feind sozusagen liegt außen, das sind die autokratischen Systeme und da müssen wir stärker auch vereint in Europa auftreten, auch mit unserer Kulturpolitik.
Da sind wir wieder beim Spannungsfeld mit den autokratischen Regimen, über das wir vorhin gesprochen haben. Partizipativer und digitaler soll es werden. Das haben Sie jetzt auch gerade nochmal angesprochen und Sie haben es auch gesagt, als Sie die Wahl dann angenommen haben. Wie genau kann das aussehen? Wie kann man das konkret umsetzen? Was bedeutet das für die einzelnen Institute?
Das Partizipative habe ich eigentlich davon gelernt und mitbekommen, wenn ich mit Instituten weltweit spreche und deren Arbeit mitbekomme. Weil das, was in den Instituten vor Ort bereits passiert, für mich unglaublich beeindruckend und relevant ist. Also die sind wirklich da an vorderster Linie und sind da in den Instituten so engagiert, wo die Arbeit gerade in illiberalen Kontexten einfach total schwierig ist. Ne? Wir hatten das Stichwort Kiew, der Sprachunterricht aus dem Luftschutzkeller. Das sind so Fragen, irgendwie, wie wir auch in Krisensituationen arbeiten können. Und das ist für mich ein Beispiel. Deswegen möchte ich von diesen Instituten lernen eigentlich, wie wir insgesamt Goethe aufstellen. In dieser ja sehr dynamischen, herausfordernden Zeit, wie schaffen die das eigentlich vor Ort? Und das sind, glaube ich, so Prinzipien, die wir in unsere Arbeit insgesamt im Goethe-Institut einbringen müssen. Insofern möchte ich einfach lernen und zuhören und die Institution so weiterentwickeln, von diesem Netzwerkgedanken aus quasi auch in die Mitte, da diese Schnelligkeit und auch ja Resilienz zu erlernen fürs Goethe-Institut.
Mhm. Ist es in so einem Riesenapparat nicht dickes Brett, was Sie da bohren wollen? Vor allem, wenn Sie dann noch sagen, wir sind in kritischen Zeiten aufgestellt und wollen jetzt auch strategisch uns als Teil der deutschen Außenpolitik begreifen. Also was kann man da konkret bewirken in einer Struktur, die vielleicht auch seit Jahrzehnten schon, sage ich mal, fest zementiert auch ist?
Naja, die Transformation ist schon seit 2 Jahren auf dem Weg. Also das habe ich schon auch als Vizepräsidentin mitbekommen. Und ich finde, die läuft sehr gut. Und eigentlich finde ich es umgekehrt, dass die gerade für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch viele junge Menschen, die glauben da dran. Und die ziehen alle mit und gestalten auch mit. Also es ist nicht so, dass man irgendwie von oben schiebt und drückt und sagt, oh, wir müssen jetzt, sondern die kommen mit eigenen Ideen, weil sie eben vor Ort auch vor diesen Herausforderungen stehen. Insofern habe ich da schon ja guten Mut, dass wir das gut zusammen hinbekommen.
Wäre jetzt gerade meine Frage, wie nimmt man denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt da mit in so einen Transformationsprozess?
Also einmal haben wir so eine große Reformagenda gehabt, wo die alle ne, so in partizipativen Workshops mitgemacht haben. Das ist, glaube ich, auch so ein ja, guter Prozess gewesen. Und für mich ganz konkret heißt es, dass ich mit den mit vielen weltweit morgens einfach einen digitalen Kaffee trinke. Also dass ich wirklich sage, vor meinem Arbeitstag, da schalten wir uns mal eine halbe Stunde, eine Stunde zusammen und ich höre mir an, was vor Ort einfach gerade relevant ist und was passiert und lass mir Rat geben. Und das macht ganz große Freude. Also einmal zeige ich dadurch, wie wichtig und ja relevant eben die Arbeit vor Ort ist. Aber auch, dass wir gerade diese Krisenfestigkeit lernen können und müssen. Und das ist, glaube ich, was, weil ja die Mitarbeitenden auch immer rotieren im Netzwerk. Die sind ja nur 3-4 Jahre vor Ort. Das ist, glaube ich, so eine lernende Organisation, wie man sie sich ganz nur wünschen kann. Und diese ja, Dynamik möchte ich gerne ja, im Zentrum auch etablieren.
Und morgen beginnen Sie mit Ihrer Arbeit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und bedanke mich für den Besuch. Gesche Joost in SWR 1, Leute.
Ganz herzlichen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.